NDR Info. Das Forum.
Die Niederlande sind Europas größter Produzent von synthetischen Drogen wie Ecstasy und Amphetaminen. Vor allem in der Provinz Brabant hat die Drogenproduktion rasant zugenommen. Über die nahegelegenen Häfen Rotterdam und Antwerpen werden nach Schätzung von Europol die Hälfte des in Europa konsumierten Kokains umgeschlagen. Wert fast 3 Milliarden Euro im Jahr. Die Niederlande sind eine Art Supermarkt für Drogendealer aus ganz Europa, die sich hier zu günstigen Preisen mit Cannabis, Ecstasy und anderem eindecken. Produziert wird häufig in Scheunen auf abgelegenen Bauernhöfen, auf geheimen Hanfplantagen und in Drogenlaboren mit erheblichen Umweltschäden. Und die kriminelle Drogenindustrie hatte weite Teile der Gesellschaft schon unterwandert. Andrea Luke war mit Landwirten und Rangern, Bürgermeistern und Kriminologen in der Provinz Brabant unterwegs.
Goedenavond. Drugskriminelen in Zuidoost-Brabant is een gevoelige slag toegebracht. Vandaag maakte de landelijke eenheid van de politie bekend.
Goedenavond. Gegen Drogenproduzenten in Südost-Brabant ist der Polizei an Coup gelungen. In einer Wohnung in Eindhoven wurden 200 Kilo Amphetamine beschlagnahmt, im Wert von mehr als 1 Million Euro. Und auch gestern hat die Polizei ein großes Drogenlabor aufgedeckt in einer Autolackiererei. Es wurden große Mengen MDMA gefunden, ein Grundstoff von Ecstasy.
Meldungen über illegale Drogenproduktionen, die die Polizei entdeckt, sind in den letzten Jahren in Brabant fast an der Tagesordnung. Es geht um Hanfplantagen, aber auch um Labors, in denen synthetische Drogen hergestellt werden. Ecstasy, Speed und andere Amphetamine.
Wir sind hier in Kessel in Limburg und wir haben da ein großes Drugslab angetroffen, wo Amphetamine produziert.
Wir haben hier gerade ein großes Drogenlabor entdeckt, wo Amphetamine produziert werden und offenbar auch der Grundstoff dafür.
Ja, das ist Kategorie Grootlab und das meten wir dann ab an der Hoeveelheit Chemikalien und der Größe von der.
Die Drogenlabore liegen häufig mitten in Wohngebieten oder auch als kleine Betriebe getarnt am Rand von Orten. Meist werden sie erst bemerkt, wenn es einen Brand gibt oder wenn die Nachbarn aufmerksam waren. In den Laboren, die, wie die Polizei sagt, technisch oft erstaunlich professionell sind, entdeckt sie dann fässerweise Chemikalien, die Grundstoffe für die Drogenproduktion.
Die Provinz Brabant liegt im Süden der Niederlande, an der Grenze zu Belgien. Es ist eine ländliche Gegend. Hanfplantagen werden gerne in leerstehenden Scheunen auf Bauernhöfen angelegt. Drogenlabore hat man auch schon in den Innenräumen von Brücken entdeckt, in Yachten oder auch mobil, in Wohnwagen oder Anhängern.
Jeder abgeschlossene Raum, den man einigermaßen verbergen kann, ist eigentlich geeignet. Ein Labor für synthetische Drogen ist sehr klein. Das kann man leicht auf 12 Quadratmetern unterbringen.
Twan Spappens ist Kriminologe an der Universität Tilburg und beschäftigt sich seit Jahren mit der Drogenproduktion in Brabant. Was ist da los in der Provinz im Süden der Niederlande? Die Brabanter beschreiben sich eher als gemütlich, mit Familiensinn. Hier gäbe es noch einen guten Zusammenhalt. Es heißt aber auch, die Brabanter hätten ihre Probleme schon immer gerne selbst geregelt und kein Vertrauen in die Obrigkeit.
Ja, das ist sehr schwierig, um da ein Antwort auf zu geben.
Das ist wirklich schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Wir wissen allerdings, dass schon in den 80er Jahren Kontakte im Drogenhandel entstanden sind zwischen Kriminellen aus Amsterdam und hier im Süden. Und wir denken, dass damals mit Überfällen und anderer Kriminalität hier im Süden allerhand Geld verdient wurde. Aber die Leute in Amsterdam hatten die richtigen Kontakte. Also man hat eigentlich begonnen, zusammenzuarbeiten, weil der eine Geld hatte, um zu investieren, und der andere hatte die Kontakte zu Drogenhändlern im Ausland.
Dus dat uiteindelijk met elkaar is gaan samenwerken, omdat de een geld had om te investeren en de andere de contacten om met drugsleveranciers in het buitenland.
Brabant ist Grenzregion mit zwei großen Häfen in Antwerpen und Rotterdam in der Nähe, über die Grundstoffe für Drogen ins Land kommen und Drogen außer Landes geschafft werden können. Geschmuggelt wird hier außerdem schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Butter zum Beispiel und später auch selbstgebrannter Alkohol.
De zon gaat onder, avond. Tijd voor de smokkelaar, die als een nachtdier uit zijn schuilplaats komt.
We zien natuurlijk wel wat criminele groepen die nu actief zijn met cannabis of met synthetische.
We sehen schon einige Gruppen, die jetzt mit Cannabis und mit synthetischen Drogen aktiv sind, bei denen die älteren Generationen schon zum Schmugglermilieu gehörten. Die meisten haben aber ihr Geld früher mit Raubüberfällen und Diebstahl verdient und sind dann umgestiegen auf den Drogenhandel. Und vom Drogenhandel kamen sie dann zur Drogenproduktion. Also wenn es um die internationale Dimension dieser Kriminalität geht, das begann erst in den 80er, 90er Jahren, also vor noch gar nicht so langer Zeit.
Internationale Charakter von die Kriminalität in het zuiden van Nederland, dann ist das echt pas begonnen in de jaren 80, jaren 90. Dus dat is relativ recent.
In Brabant werden aber nicht nur Drogen produziert, sondern es ist, sagt Twans Papens, eine Art großer Supermarkt für Drogen, in dem Händler ein attraktives Angebot finden.
Naja, je moet het ook zo zien dat alle drugs die in Nederland worden geproduceerd en eigenlijk ook alles wat hier wordt geïmporteerd, heroïne of cocaïne.
Man muss es eigentlich so sehen. Alles wat hier in den Niederlanden produziert wird und auch was hierhin importiert wird, das geht zum größten Teil über die Grenze. Also Heroin zum Beispiel, das kommt vor allem über die Türkei nach Europa. Das kommt dann zum Beispiel über Deutschland in die Niederlande. Dann kommen deutsche Dealer und kaufen es hier und transportieren es zurück. Es ist offenbar so, dass es für Dealer hier in den Niederlanden bequemer ist, unterschiedliche Drogen gleichzeitig zu kaufen, als das alles einzeln selbst zu importieren.
Es ist für Dealers in die Lande dus kennelijk makkelijker, um hier allerlei type drugs tegelijkertijd te kopen, dan um het allemaal zelf te importeren.
Inzwischen verdienen viele an dem Geschäft mit, indem sie ihre Scheune gegen viel Geld an Haschischproduzenten vermieten oder ihren Betrieb als Tarnung für ein Drogenlabor hergeben. Die wirkliche Gefahr sieht Twans Papens deshalb in der Undermining, der Unterwanderung der Gesellschaft durch kriminelle Strukturen, einer Art moralischem Verrottungsprozess.
Die Versuchung, am großen Geschäft mitzuverdienen, ist verlockend. Bauer Johann aus einem 300-Seelen-Ort in Brabant, der seinen vollen Namen lieber nicht nennen möchte, wurde direkt vom Drogenkartell angesprochen. Er staunte nicht schlecht, als die Mittelsmänner vor der Tür standen.
Ich saß mit meiner Frau am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee. Da klingelte es und ich wurde gefragt, ob ich Räume vermieten würde. Ich hätte ja allerhand.
Johann betrieb früher einen großen Hof. Inzwischen hat er nur noch ein bisschen Nebenerwerbslandwirtschaft. Eine Reihe seiner Gebäude nutzt er noch selbst, aber an denen haben auch Kriminelle Interesse, um Hanf anzubauen oder ein Ecstasy- oder Speed-Labor einzurichten. Die Besucher boten Johann eine Menge Geld, aber er schickte sie weg. Auch bei Bauer Ad aus einem anderen Dorf in Brabant war die Unterwelt schon zu Besuch.
Ob wir irgendwas zu vermieten haben, wo sie Hanf oder Marihuana anbauen können, ich fand das schon eine seltsame Frage. Ich war verblüfft und ich habe gesagt, dass das bei uns nicht geht.
Die Kriminellen hätten sich durchaus zu benehmen gewusst, meint Ad. Ein höfliches Angebot aus der Unterwelt, sozusagen.
Die Bauern werden auf allerlei Arten angesprochen. Das kann ein Besuch auf dem Hof sein oder auch eine Mail oder ein Anruf. Die frechste Kontaktaufnahme gab es im vergangenen Jahr. Da wurde ein Brief verschickt, in dem frei heraus aufgefordert wurde, doch Räume zur Verfügung zu stellen. Da war sogar eine Preisliste dabei und der Hinweis, dass das Risiko überschaubar sei.
Erzählt Marion de Hohn-Fehlentürf, Bürgermeisterin der Gemeinde Baarle-Nassau, direkt an der belgischen Grenze. Bis zu 140.000 Euro Miete pro Jahr versprach der Brief für geeignete Räumlichkeiten, also Scheunen, Ställe oder andere Nebengebäude.
Ein verlockendes Angebot, denn viele Bauern kämpfen mit dem Leerstand. Für erfolgreiche Landwirtschaft braucht man inzwischen moderne, teure Gerätschaften, um große Flächen intensiv zu bewirtschaften. Nicht alle Bauern in Brabant können mithalten. Immer wieder geben Landwirte auf, bleiben zwar auf dem Hof wohnen, aber ein Teil der Gebäude steht leer. Schlimmstenfalls müssen auch noch Gebäude abbezahlt werden, sodass der Landwirt mit hohen Schulden zu kämpfen hat. Doch die Bürgermeisterin warnt:
Besinnt, ehe gij begint.
Überlegt euch das gut. Ich verstehe, dass das verlockend ist, aber eins ist klar: Wenn man einmal mit einem Bein drinsteckt, kommt man nicht mehr raus.
2017 entdeckte die Polizei allein in Westbrabant und Zeeland über 500 Plantagen und knapp 40 Drogenlabore auf Bauernhöfen. Und eine ganze Reihe von Landwirten musste sich vor Gericht verantworten.
Neben der Unterwanderung der Gesellschaft durch die kriminellen Drogenstrukturen gibt es aber auch ein massives Umweltproblem. Bei der Herstellung der Drogen entstehen nämlich große Mengen Müll, die legal nicht zu entsorgen sind. Deshalb laden die Drogenproduzenten sie einfach in der Natur ab.
Unterwegs mit Boswachter Erik de Jonge und Jagdhund Jack im Geländewagen über den Brabantse Wall, ein Naturgebiet an der Grenze zu Belgien. Ein Boswachter ist eine Art Ranger und Erik de Jonge liebt sein Revier.
Wir sind hier auf dem Brabantse Wall. Das ist der Übergang vom hohen, trockenen Brabant in das tiefer liegende Seeland. Wir haben hier eine wunderbare Natur mit Mooren, Schilf, wo sehr viele Vogelarten leben. Und wir haben Wälder und Landgüter mit wunderschönen Gärten.
Doch statt sich hier um Flora und Fauna zu kümmern und Besuchern ökologische Zusammenhänge zu erklären, muss Erik de Jonge viel Zeit für ein ganz anderes Problem aufbringen. Den Müll aus der überbordenden Drogenproduktion in der Region. Denn der landet häufig im Gebüsch oder auch am Wegrand, wie heute.
Das ist hier heute Nacht abgeladen worden. Gestern Abend bin ich hier noch vorbeigekommen. Da lag hier noch nichts.
Am Rande einer kleinen Straße durch das Gebiet liegen etwa 10 Plastiksäcke, teils aufgerissen. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter hat vor 20 Minuten angerufen und den Fund des Mülls gemeldet.
Potgrond meist en je ziet dat er piepschuim korreltjes in zitten, die witte bolletjes.
Es ist vor allem Blumenerde und man sieht dazwischen auch Styroporkügelchen. Da sind sicher auch Säcke mit Plastik darunter. Das kommt von einer Hanfplantage. Das ist eigentlich der am wenigsten schlimme Abfall. Davon haben wir sehr viel, tausende Säcke pro Jahr. Und da sind auch Düngemittel und Unkrautvernichter drin, die größtenteils in den Niederlanden verboten sind. Das sollte also nicht in den Boden gelangen. Was bedeutet, dass wir das alles hier wegschaffen müssen?
In den Niederlanden zahlt der Besitzer des Bodens, auf dem der Abfall liegt, für die Entsorgung. Egal, woher der Müll kommt. Besitzer ist Erik de Jonges Arbeitgeber, die Naturschutzorganisation Brabants Landschap. Für den kleinen Haufen Abfall von einer Hanfplantage musste Jonge ein paar hundert Euro aufwenden. Das ist eine eher kleine Summe, aber in manchen Wochen hat es der Ranger mit 20 solcher Haufen zu tun. Viel höher sind die Kosten, wenn es um synthetischen Drogenabfall geht. Denn das sind häufig giftige Stoffe oder Säuren, wie zum Beispiel Salzsäure.
Allein als es synthetisch Drugsabfall ist, dann ist die Volksgesundheit direkt in Gefahr. Als de vaten lekken, dann heb je van die giftige dampen.
Wenn es um synthetische Drogen geht, dann ist die Volksgesundheit bedroht. Wenn zum Beispiel Fässer lecken, dann entstehen giftige Dämpfe. Dann rufen wir sofort die 112 an und dann kommt die Polizei, die sperrt den Weg. Die Feuerwehr, die macht eine Luftmessung und prüft, ob es Fässer gibt, die leck sind. Und ich muss dann einen Betrieb beauftragen, der schnellstmöglich den Müll entsorgt. Wenn es leckende Fässer gab, dann muss auch noch der Boden abgegraben und entsorgt werden.
Ja, en heel vaak moet dan, als het gelekt heeft, moet de bodem nog gesaneerd worden, afgegraven, die grond moet afgevoerd en zo.
Das geht dann schnell in die Zehntausende oder sogar Hunderttausende Euro. Die fehlen für die eigentlichen Aufgaben. Auch das Trinkwasser wird durch das illegale Abladen des giftigen Mülls gefährdet. Und auch Menschen sind bereits zu Schaden gekommen, weil sie mit dem Abfall in Berührung kamen.
Die Politik versucht, das Drogenmüllproblem ebenso anzupacken wie die kriminellen Strukturen. Konservative Politiker machen die laxe Drogenpolitik des Landes dafür verantwortlich, vor allem wenn es um Cannabis geht.
Der Bürgermeister der Gemeinde Breda sieht das anders. In den Niederlanden darf man im Coffeeshop in der Regel 5 Gramm Cannabis konsumieren. Ausländer dürfen nicht in den Coffeeshop und an Jugendliche darf nicht verkauft werden. So weit, so klar. Aber wenn es darum geht, woher der Coffeeshop das Cannabis hat, wird es unscharf. Denn der Anbau von weichen Drogen und der Verkauf im größeren Stil sind in den Niederlanden verboten. Und das findet Bredas Bürgermeister Paul Depla widersinnig.
Ich habe immer gesagt, mit der heutigen Drogenpolitik von den Niederlanden haben wir die, wir nennen das, der rote Loper ausgerollt für die Kriminalität.
Den roten Teppich habe man ausgerollt, weil es klar sei, dass die Drogen irgendwo herkommen müssten und man damit viel Geld verdienen könne. Also habe sich sehr rasch ein illegaler Markt dafür entwickelt. Gegen die Folgen dieses illegalen Marktes kämpft Depla als Bürgermeister in Breda an.
Ja, das größte Problem ist, dass in vielen Häusern und in vielen Plätzen die illegale Cannabisplantagen da sind. Und das ist ein großes Problem für die Leute in der Nähe von der Plantage, weil Die brauchte ganz viel Elektrizität und das ist Feuergefahr.
Regelmäßig werden in ganz normalen Wohnhäusern oder in getarnten Betrieben in Deplas Gemeinde Cannabisplantagen ausgehoben. Von außen ist meist nichts zu erkennen und die Nachbarn schweigen oft lieber, als einen Verdacht zu äußern. Auch wenn es seltsam anmuten muss, dass ein neuer Nachbar zum Beispiel zentnerweise Blumenerde in seine Wohnung schafft.
Die Tatsache, dass so viele offenbar bei dem illegalen Geschäft mitmachen oder zumindest bewusst wegschauen, hat nach Deplas Überzeugung mit der unklaren Gesetzgebung in Bezug auf Cannabis zu tun. Er will deshalb, dass Cannabis für die Coffeeshops in den Niederlanden von lizenzierten Betrieben legal angebaut werden darf.
Wir können es nur beenden, wenn die Politik sagt, es ist nicht nur erlaubt, zu Cannabis zu kaufen und verkaufen, aber es ist auch erlaubt, unter spezifierte Konditionen, mag man produzieren, mag man verkaufen und mag man kaufen und rauchen. Und sonst ist das verboten, aber dann ist es eine geschlossene Kette, weil da kein Raum ist mehr für die organisierte Kriminalität.
Im vergangenen Herbst hat die Regierung einen Modellversuch beschlossen. In 10 Gemeinden darf Cannabis jetzt legal angebaut werden. Eine dieser Gemeinden ist Breda. Bürgermeister Deplas, er ist Mitglied der Arbeiterpartei, meint, dass die Regierung in Den Haag das große Drogenkriminalitätsproblem jahrelang kleingeredet habe. Und selbst in den betroffenen Gemeinden habe man das Ausmaß lange unterschätzt.
Aber das Problem ist ein wirklich riesengroßes Problem. Und das ist viele Male größer, als wir immer gedacht haben. Die Niederländer sind so innovativ, die Leute sehen, wie viel Geld es zu verdienen ist in Produktion von Cannabis. Sie wissen in Deutschland, wie wir das machen mit Tomaten. Und sie wissen, wie wir das machen mit Tulpen und anderen Blumen. Na, dann machen wir das auch mit Cannabis.
Paul Deplas hofft, die Kriminalität mit dem legalen Anbau zurückdrängen zu können. Dass er sie nicht stoppen kann, ist ihm vollkommen klar. Wenn ein Problem so groß sei, dass man es nicht lösen könne, dann müsse man es organisieren. Also die Kriminalität fernhalten von den normalen Bürgern, Grenzen setzen, für Sicherheit sorgen. Das probiert der Bürgermeister von Breda.
Tuan Swapens, dem Kriminologen, reicht das nicht. Man bekämpfe zwar die Produktion und den Import von Kokain und synthetischen Drogen, aber man schaue viel zu wenig auf die Exporte. Denn die Drogen werden von den Niederlanden aus in viele Länder verkauft.
Das sind die Dinge, die im Ausland die größten Probleme verursachen. Deshalb plädiere ich dafür, auch dem Export mehr Aufmerksamkeit zu schenken und dabei noch mehr zusammenzuarbeiten mit deutschen, belgischen, französischen Behörden, um dagegen etwas zu tun. Denn die Rechnung ist doch ganz einfach. Wenn man 1 Million Ecstasy-Pillen produziert, aber man kann sie nicht verkaufen, dann hat das keinen Sinn. Man muss also immer schauen, wie bekommen sie das verkauft.
Das hat keinen Sinn. Sie muss uiteindelijk doch altijd kijken, wie kriegen sie das weer verkocht.
In Brabant und der Nachbarprovinz Zeeland wurde eine spezielle Taskforce eingerichtet. Gemeinden, Steuerbehörden, Polizei und Justiz arbeiten zusammen. Man sieht erste Erfolge. Auch mit den belgischen Behörden arbeitet man zusammen, denn von dort kommen Klagen, dass die Probleme zunehmend über die Grenze schwappen. Auch in Belgien werden immer mehr Drogenlabore entdeckt.
Ja, das geeft wel een beetje het dilemma aan.
Da wird so ein bisschen das Dilemma deutlich. Die Belgier, die Deutschen, die Franzosen, die klagen seit Jahren darüber, dass die Niederlande zu wenig gegen das Drogenproblem tun. Und jetzt, wo die Niederlande mehr tun, ist der Effekt, dass das Problem über die Grenze schwappt. Und unsere Nachbarn sagen jetzt, hey, das gab es hier früher nicht. Naja, das liegt daran, dass wir zum Teil natürlich eure Probleme gelöst haben. Denn die Tatsache, dass die Drogen alle hier bei uns waren, bedeutete auch, dass sie nicht bei euch waren.
Auf NDR Info hörten Sie im Forum Drogenlabore auf dem Bauernhof. Wie die niederländische Provinz Brabant zur Drogenhochburg Europas wurde. Ein Reportagefeature von Andrea Lug. Redaktion Jens Pommern.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.